Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Herzlich willkommen zu einer Premiere bei Triathlon Querbeet. Unsere Folge 228 ist ausschließlich weiblich besetzt. Mit meiner Wenigkeit an diesem sonnigen Nachmittag in München. Und einer großen sportlichen Persönlichkeit in Würzburg. Also wir nehmen heute komplett aus Bayern auf. Und zwar ist es meine liebe Freundin und Kollegin und Profi-Triathletin und Vorbild. Und was sie noch alles ist, kann ich gar nicht in Worte fassen. Das wird sie euch jetzt hoffentlich selber erzählen. Ihr Name ist Laura Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute an diesem sonnigen Vormittag kurz nach Ostern Zeit für uns hast, Laura. Herzlich willkommen bei Triathlon Querbeet.
Hallo, liebe Anine. Ja, vielen Dank für die ganzen Rosen. Da fühlt man sich gleich besser. Aber was will man sagen an so einem sonnigen Tag? Besser kann es nicht sein. Urlaub habe ich auch noch. Also habe ich natürlich Zeit für dich und freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Prima. Ich möchte dich kurz vorstellen, Laura. Mir fällt das ehrlich gesagt schwer, weil mit jemandem, den man schon sehr lange kennt, da muss man schon rausfiltern, was man denn den anderen alles mitgeben will. Also Laura hat eine wundervolle Homepage, die es sich immer noch lohnt anzufangen. Laura war die größte Zeit ihres Lebens Sportlerin und ist es auch immer noch. Sie ist eine Athletin im Herzen, das werdet ihr merken. Und sie ist 1990 geboren und sie ist im Allgäu aufgewachsen mit zwei großen Brüdern. Das denkt man gar nicht, weil sie hat selber eine sehr große stattliche Größe. Sie liebt Kühe. Also die Allgäu-Kühe, diese braunen, lieben, die immer am Zaun stehen. Das hat ihr Papa mir mal gesteckt. Sie ist unglaublich polysportiv unterwegs und ich kann euch sagen, sie liebt die guten Dinge im Leben. Also Laura, wir waren zweimal zusammen shoppen und Laura kauft einfach immer nur das Gute, also das richtig Gute. Ne? Nicht so die halben Sachen, sondern einfach das qualitativ richtig Gute. Das liegt aber vielleicht auch an der Generation, weil mein Göttergatte, der macht es auch so. Und Laura hat sich mit mir zusammen in Innsbruck für ein sportwissenschaftliches Studium inskribiert, so sagt man das in Österreich, nicht eingeschrieben, sondern inskribiert. Ich habe das im Februar 2007 gemacht oder 2008, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Laura hat sich 2008 inskribiert. Also wir waren ungefähr im gleichen Jahrgang und haben uns da kennengelernt. Und seitdem sind wir eigentlich zusammen. Unter verschiedenen Stationen haben wir uns immer wieder gefunden und verbunden. Und haha, was eint uns? Natürlich der Triathlonsport. Deswegen sind wir heute hier. Laura treffe ich jetzt in einem neuen Beruf. Laura ist nämlich Zahnärztin in Würzburg. Ist das richtig, Laura?
Genau, also ich bin angestellte Zahnärztin in einer kieferorthopädischen Praxis. Also es ist eine rein kieferorthopädische Praxis. Nein, nicht Zähne ziehen und so weiter, sondern es geht um Zahnspangen.
Oh Gott, da habe ich ja auch eine Vergangenheit mit Zahnspangen. Es ist jetzt ganz kurze Story noch dazu, weil Laura und ich schon also wirklich über 15 Jahre kennen. Ich war sogar auch mal bei Laura in der Behandlung. Da war sie aber noch keine Zahnärztin, sondern da war sie noch Studentin. Und das war so witzig. Da bin ich nach Würzburg gefahren, weil ich mir dachte, ja, das mache ich jetzt mal. Also wir hatten beide eigentlich, glaube ich, mehr Triathlon als Zahnmedizin oder Sonstiges im Kopf. Ich hatte auf jeden Fall Probleme in meinem Mund und habe mich dann, korrigiere mich bitte, wenn das nicht mehr stimmt, es gibt so eine Sprechstunde in Würzburg, wo Studenten sozusagen Praxiserfahrung sammeln können, oder wie ist das genau?
Genau, also sogar müssen. Das geht los ab dem 7. Semester, das ist dann der klinische Studienabschnitt im Endeffekt und da sind wir dazu verpflichtet, Patienten zu behandeln und ja, verschiedene Behandlungen durchzuführen, sei es irgendwelche Füllungen oder Kronenversorgungen, Brücken, wie auch immer, Prothesen. Genau, und du bist da in den Füllungen unterwegs gewesen.
Ich will jetzt nicht sagen stecken geblieben, nee. Weil ich erinnere mich an diese Abdrücke, die man da machen muss. Und da muss man so Zeug anmischen, um diese Abdrücke auf diese Spangen zu tun, die man dann in den Mund gedrückt kriegt. Ihr kennt es alle, Leute, ihr kennt es alle. Und ich habe das mit Laura gemacht und es war wirklich ein Abenteuer. Es war spannend, es hat alles funktioniert. Ich hatte eine wirklich gute Behandlung, aber es war spannend.
Es war immer so, dass man da einen Assistenzarzt hatte, der über einem stand und der dann wirklich jeden Schritt penibel überwacht hat im Endeffekt und kontrolliert hat. Und demnach dauert dann halt so eine Behandlung einfach Ewigkeiten. Also ich glaube, da dauert dann eine Füllung einfach über eine Stunde.
Ja, es war auf jeden Fall sehr eindrücklich und ist mir geblieben. Leute, das wollte ich euch noch droppen, dass wir auch sowas schon zusammen gemacht haben. Und ansonsten, Laura, erinnere ich hauptsächlich unsere gemeinsame Trainingszeit und Stunden. Also ich habe ja viel trainiert in meinem Leben, nicht ansatzweise so viel wie du. Aber die Stunden, die ich mit dir verbringen durfte, die waren auf jeden Fall immer toll. Also wir haben uns immer verstanden und ich habe sehr viel von dir gelernt. Zweite Story, Leute, die ist wie folgt. Wir waren beide auf Mallorca. Laura in dem einen Hotel, ich in dem anderen Hotel, irgendwo da roundabout Alcudia, wo wir auch gerade rumcruisen. Und wir haben uns zum Radfahren dann getroffen an dieser Küstenstraße und sind irgendwo ins Hinterland gefahren. Laura hatte Intervall X auf ihrem Plan und ein Zeitfahrrad dabei. Und ich glaube, ich hatte kein Zeitfahrrad dabei und habe mir gedacht, ja, passt schon, ich fahre trotzdem mit. Naja, und dann irgendwann legt sich Laura auf ihre Aufleger und sagt, ja gut, ich fahre jetzt mal los. Und ich dachte mir, ja gut, passt, ich fahre mit. Gut, das ging 2 bis 3 Minuten ging das so und dann war mein Windschatten einfach wertlos. Also dann war Laura einfach weg und ich habe sie dann ab dem Zeitpunkt eigentlich immer nur noch viel von hinten gesehen, weil gerade am Ende deiner Karriere warst du einfach so stark auf dem Rad. Ich kenne das auch von Erzählungen von anderen Mädels. Also dann war irgendwie die Lokomotive von Karren gespannt und dann hast du irgendwie Glück, dann noch irgendwie Diesel bzw. Treibstoff in deinem eigenen Tank hattest, um da mitfahren zu können. Aber das, was wir zusammen gemacht haben, vor allem Laufen, das hat immer richtig, richtig mega Spaß gemacht. Dritte Story an dieser Geschichte, an dieser Stelle. Wir waren mal bei dir zu Hause in Marktoberdorf. Und da gibt's eine Laufbahn. Und da hatten wir so Shuttle-Kilometer. 2 Kilometer, 3 Kilometer, 1,5 hoch, runter, was weiß ich. Auf jeden Fall dachte ich mir auch, ja, passt, laufe ich mit. Damals hast du nämlich, das war ganz am Anfang noch deiner Zeit, da hast du noch von Andi Merkler, das ist eine große Triathlon-Größe aus Würzburg, sehr engagiert im SVW 05 und für uns beide damals ein Vorbild, nicht nur was Sport, sondern auch was Menschlichkeit betrifft. Und der hat dir damals die Pläne geschrieben und da sind wir zusammengelaufen und ich glaube, ich bin bei der Hälfte auch ganz schön abgekackt.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, tatsächlich. Doch, was mir aber jetzt gerade spontan für eine Story noch einfällt, ist, als wir ausgemacht haben, dass wir ein Trainingslager auf den Kanaren machen und ich dann einen Flug nach Fuerteventura gebucht habe und du nach Lanzarote und ich dann irgendwie dir von Fuerteventura irgendwas erzählt habe und du gesagt hast, wie Fuerteventura, ich habe einen Flug nach Lanzarote gebucht. Ja, und dann bist du halt eben mal mit der Fähre dann von Lanzarote nach Fuerteventura gefahren und ich habe dich dann da ganz oben im Norden abgeholt.
Ja, oh, das war so heldenhaft, Nord. Also das war richtig schräg, weil es war genauso, wie du sagst. Und ich kann den Moment auch erinnern, ich sitze da vor meinem Handy und dachte mir so, wie jetzt? Fuerteventura, Lanzarote, ah ja gut, ich habe es verwechselt. Das Dumme war nur, dass ich ja auch von Lanzarote wieder zurückfliegen musste. Bedeutet, Laura hat mich an so einem, nach 2 Trainingswochen am Abend von diesem Plaitas Resort, ihr kennt es alle, in den Norden gefahren, weil da nämlich die Fähren abfahren. In der Nacht hat sie mich da hingefahren mit dem Auto, dann bin ich mit meinem Fahrrad und dem ganzen Quatsch-Equipment, was man da immer so mitnehmen muss, nach Lanzarote gefahren mit der Fähre. Das war dann mittlerweile dunkel, als ich da angekommen bin. Und dann habe ich da in Lanzarote am Flughafen übernachtet, neben meinem Fahrradkoffer, weil dass ich sonst nicht ausgegangen wäre mit dem Flug am nächsten Tag von Lanzarote. Da war nämlich in der Früh. Das war auch, also wirklich, das war eine der Storys, da hast du vollkommen recht. Das würde ich auch nie vergessen. Aber das mache ich auch Ja, da habe ich auch viel Scham und Lacher riskiert damit.
Ja, sorry, dass ich die jetzt ausgelassen habe.
Ja, ist schon okay. Also ich stehe dazu. Ich habe viel davon gelernt und das Trainingslager war trotzdem Bombe.
Ja.
Wir waren fit. Okay, gut. Icebreaker-Moments brauchen wir hier auf jeden Fall nicht mehr heute. wir wollen ja auch eigentlich gar nicht über meine Fauxpas sprechen, lieber nicht, sondern vielmehr über dich. Also, wir haben eine Profi-Triathletin hier bei uns heute zu Gast, die sich seit 2016 Profi nennt. Also wir wissen das alle, man kann sich bei der DTU so eine Profilizenz ziehen und zack ist man Profi. Aber Laura, das ist nicht das Einzige, was heute oder was damals, sag uns doch mal, was damals in deinem Kopf vorgegangen ist, dass du Profi geworden bist. Wie ist es dazu gekommen?
Also grundsätzlich dieser ganze Spaß mit Triathlon und so weiter, das ja, ist eigentlich entstanden, als ich nach Würzburg gezogen bin fürs Zahnmedizinstudium und nach 3 Monaten Sportabstinenz gemerkt habe, dass ich total unzufrieden war und es aber zuerst nicht darauf zurückführen konnte, aber irgendwann dann doch gemerkt hat, dass es am Sport liegt. Und ja, eigentlich habe ich dann nur für mich wieder angefangen, Sport zu betreiben, wurde dann von einem Triathleten in den Weinbergen beobachtet, der gesehen hat, dass ich wohl ganz gut laufen kann, und der hat dann gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen will beim Training. Und so hat es dann eigentlich alles dann angefangen. Anfangs wirklich nur im Hobbybereich, habe da halt beim Verein mittrainiert, habe dann eben auch den Andi unter anderem kennengelernt, der dann irgendwie auch Potenzial in mir gesehen hat und mich gefragt hat, ob er mir nicht ein paar Pläne schreiben soll. Da habe ich gesagt, gut, why not? Habe dann da so ein bisschen nach Plan trainiert und einfach mein Trainingspensum immer sukzessive gesteigert und ist aber halt alles einfach neben dem Studium betrieben. Und mein Ziel war es wirklich nie Profisportlerin zu werden. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, dadurch, dass ich einfach immer besser geworden bin und dann auch gemerkt habe, bei so 70-3-Rennen, wie zum Beispiel in Wiesbaden, ich meine, man kann nie ein Profirennen mit einem Altersgruppenrennen vergleichen, weil da einfach die Renndynamik anders ist. Und ja, dann schwimmen die Profis ohne Neo, die Age-Tuber mit Neo und so weiter. Aber habe da einfach gesehen, so von den Zeiten her, dass ich da eigentlich schon im Mittelfeld so bei den Profis mich platzieren, in Anführungsstrichen, konnte. Und dann war irgendwann so die Überlegung, weil da halt auch dann Preisgelder ausgeschüttet wurden, natürlich bei den Profis, aber im Age-Group-Bereich nicht. Warum nicht einfach mal das ausprobieren? Ich habe ja im Endeffekt nichts zu verlieren. Dann habe ich das im perfektesten Jahr, was man so machen kann, habe ich das dann entschieden, und zwar im Examensjahr. hatte da keine Ahnung, wie viele Prüfungen das waren, 12 mündliche, glaube ich, und dann noch schriftlich und so weiter. Das ging dann bis Juni, das ganze Examen, von Februar bis Juni. Hatte da auch kein Trainingslager, dachte mir aber egal, ich mache dann eine Spätsaison und schaue mir das einfach mal so an, wie da die Renndynamik ist in diesen Profifeldern. Ja, und habe das dann das erste Mal probiert. Ich glaube, das war dann im August 2016. Da bin ich dann bei einer Mitteldistanz in Dänemark gestartet. Ich weiß gar nicht, was ich da geworden bin. Ich glaube, 4. Aber das war auch, da waren echt nur wenig Teilnehmer tatsächlich. Aber ja, so hat es dann eigentlich alles angefangen. Und dann war das so, dass es anfangs wirklich alles neben dem Job gelaufen ist. Ich habe dann auch noch gearbeitet und konnte das aber dann auch nach und nach so ein bisschen reduzieren mit der Arbeit. Und ja, 2021 würde ich dann so ein bisschen als Durchbruchsjahr bezeichnen. Da war es dann wirklich so, dass ich danach sagen konnte, okay, jetzt kann ich mich mal voll und ganz nur auf den Sport konzentrieren und muss nicht noch nebenbei arbeiten im Endeffekt. Genau.
Ja, also wenn du das jetzt so chronologisch erzählst, dann liegen aber zwischen 2016 und 2021 schon auch noch 5 Jahre. Ja. Also da muss man immer sagen, dass man 5 Jahre da in seinen Aufbau gesteckt hat. Und Laura ist fürs Studium damals von Innsbruck, hat sie noch mit mir zusammen Bachelor Sportwissenschaften studiert und ist dann nach Würzburg für die Zahnmedizin. Und Würzburg hat ja einen ganz großen, engagierten Schwimmverein, den SVW 05, die auch einen Triathlon, eine Triathlon-Sparte haben und seit immer, glaube ich, im Ligabetrieb sind. Immer zwischen Bayernliga, Regionalliga, zweite Bundesliga. Ganz kurz waren wir, glaube ich, auch mal in der ersten Bundesliga, sind wir auch zusammen gestartet. Also nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga.
Und ja, aber die waren auch jetzt erst letztes Jahr jetzt nicht, aber die 2-3 Jahre davor waren sie auch in der ersten Bundesliga. Also Damen und Herren sogar.
Ah ja, stark. Guck mal, das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, war zu viel mit meinen Kindern beschäftigt. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ein unglaublich engagierter Verein, der natürlich auch die Möglichkeit hat, Schwimmtrainer zu haben, oder? Ihr habt richtig vernünftige, sag ich mal, Schwimmtrainingszeiten, glaube ich, mindestens 3-mal in der Woche und auch immer einen Schwimmtrainer am Beckenrand, oder?
Genau, also wir haben dann immer Trainingszeiten, die sind immer 1,5 Stunden und da haben wir dann auch wirklich, also von der Anzahl der Leute 3 Bahnen, 3x50 Meter Bahn, und da kann man dann schon ordentlich trainieren und auch irgendwie Sets in Wellen schwimmen und so. Also das ist dann schon qualitativ hochwertig auf jeden Fall.
Ja, würdest du sagen, dass sich das vorangebracht hat? Weil viele stolpern ja einfach immer, gerade wenn sie engagiert trainieren wollen oder gar Profi werden wollen, an Schwimmtrainingszeiten.
Naja, ich meine, Schwimmen war noch nie meine Stärke so, aber es ist natürlich schon motivierend, wenn man da eine Gruppe hat, auch aus Gleichaltrigen, die alle motiviert sind und da irgendwie mitziehen. Da ist einfach das Training, es hat einen deutlich höheren Effekt, Trainingseffekt, als wie wenn man irgendwie allein im öffentlichen Badebetrieb unterwegs ist. Also das würde ich schon sagen, dass das mich ein ganzes Stück weitergebracht hat. Und ja, weil du vorher gemeint hattest, so zwischen 2016 und 2021 liegen ja ein paar Jahre. Ich habe dann anfangs schon mich eher auf die kürzeren Distanzen auch fokussiert und mein Ziel war es auch wirklich eigentlich nie so richtig auf der Langdistanz da durchzustarten. Das konnte ich mir am Anfang auch gar nicht vorstellen. Ich habe auch immer gesagt, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt Hawaii machen. Also das ist jetzt nicht mein Lebensziel im Endeffekt. Wenn ich da mal nicht gewesen bin, dann ist es für mich auch voll okay. Also es war nie so, dass das mich so angetrieben hätte. Aber ich habe dann irgendwann, das war noch 2019, habe ich gemerkt, so ja, jetzt würde es mich mal reizen, das auszuprobieren einfach. Und dann habe ich das auch so ein bisschen als Abfallprodukt sozusagen gesehen. Am Ende der Saison im Oktober dachte ich mir, gut, da kann ich mal einen Versuch starten. Da habe ich davor noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten, spezifisch auf die Langdistanz. Und das war dann eben das erste Rennen in Barcelona. Und ja, das war ja dann unerwartet, aber es war schon überraschend sehr gut. Ich wurde da Zweite. Und ja, das war schon sehr überwältigend einfach da, das Erlebnis grundsätzlich. Was dann einfach so ein bisschen schwierig war, war, dass im Jahr drauf eben das Ganze mit Corona losging. Und das hat mich dann einfach so ein bisschen ausgebremst und ich konnte irgendwie an diesen Erfolg nicht anknüpfen und ja, so ein bisschen auch beweisen, dass es nicht so eine Eintagsfliege war, sondern dass mit mir auf der Langdistanz zu rechnen ist im Endeffekt. Und das war für mich schon echt auch eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Also 2020 vor allen Dingen, da habe ich schon gemerkt, dass ich halt jemand bin, den halt Wettkämpfe unheimlich motivieren, hart zu trainieren, viel zu trainieren, da irgendwie am Ball zu bleiben. Und ja, wenn es dann so komplett wegfällt, beziehungsweise auch immer Rennen in Aussicht sind und man da das sich darauf vorbereitet, dann wird es doch wieder abgesagt. Das war, finde ich, keine leichte Zeit, aber da war es zum Beispiel auch so, dass wir hier in Würzburg aufgrund dessen, dass eben die Athleten hier vom Verein erste Bundesliga gestartet sind und ich halt eben auch als Profi unterwegs war, eben Ausnahmeregelungen hatten und da auch schwimmen durften. Und da war es wirklich richtig cool von der Gruppendynamik, dass wir da richtig viel zusammen geschwommen sind. Also weil wir auch nur zu bestimmten Zeiten ins Bad konnten. Das wollten natürlich dann auch alle nutzen. Und da hat sich echt eine coole Dynamik entwickelt. Und das zum Beispiel hat mich richtig vorwärts gebracht damals. Also das weiß ich noch.
Ja, ich denke, das war für alle auf jeden Fall eine schwere Zeit. Aber ja, das, was du beschreibst, zeigt sich ja auch retrospektiv, dass Athleten und Athletinnen insgesamt in diesen Corona-Zeiten einfach mehr Möglichkeiten, wenn auch eingeschränkt, aber Wege gefunden haben, mehr zu trainieren, weil Corona war ja jetzt auch nicht gerade kurz. Also uns hat das damals schon allen ordentlich zugesetzt, aber die mehr Trainings oder die effizienteren Trainings, meinetwegen auf der Rolle oder eben in solchen guten Möglichkeiten, wie du sie jetzt beschrieben hast, haben aus meiner Sicht die Triathlon-Szene schon in ihren Zeiten und in ihrer unglaublichen Schnelligkeit oder in ihrer Art und Weise, schnellere Zeiten hervorzubringen, nach vorne gebracht.
Ja, definitiv. Also man hat schon gemerkt, dass danach echt nochmal das Niveau deutlich angestiegen ist. Also ja, das Leistungsniveau, das war echt eklatant, ja.
Und dann, wann war Corona vorbei? 2022?
Na, 2021 war ja dann teilweise schon noch immer mal wieder so Einschränkungen auch. Doch, 2021.
Ende 2021 durften wir wieder raus.
Ende 2020, aber da gab es dann auch schon wieder im Herbst irgendwie so Dinge, dass wieder Schwimmbäder zugemacht hatten und so weiter. Deswegen hatte ich mich ja damals auch entschieden, gemeinsam mit meinem damaligen Partner, dass wir uns eine zweite Wohnung in Würzburg holen, weil ich da zu dem damaligen Zeitpunkt auch im Schwarzwald gelebt habe. Weil ja, wir halt nicht wussten, wie es weitergeht mit Trainingsbedingungen und so. Und wir haben dann teilweise eben damals bei seinen Eltern da wochenweise gelebt. Und es war halt auch keine Dauerlösung. Und dann haben wir uns dazu entschieden. Und deswegen weiß ich, das war dann Ende 2020. Ja.
Ja, das war, stimmt, du hast recht, ja, mein erstes Kind ist im Februar 21 geboren, genau, und dann gab es noch eine Welle, ja, genau, so war das. Also als Selbstständige, früher sagte man ich AG, aber als Selbstständiger, weil das ist man dann ja als Profi-Triathlet auf jeden Fall, letztendlich geht es darum, Erfolge zu erzielen, ohne Wettkämpfe sind Erfolge eigentlich nicht möglich, Geld verdienen ist auch nicht möglich. Du hast es gerade erwähnt, du hast sogar deinen Lebensmittelpunkt verschoben oder auf jeden Fall ausgeweitet, oder hattest die Möglichkeit dazu. Das sind ja schon große Schritte, die auch auf ein hohes Commitment hindeuten. Also ich wage mal zu behaupten, dass da schon auch Zweifel aufgekommen sind. Ist das jetzt hier das Richtige, was ich mache? Wie lange geht das eigentlich noch? Kann ich vielleicht auch irgendwie meine Rechnungen bezahlen? Soll ich vielleicht doch in den Beruf gehen? Gab es solche Überlegungen?
Ja, auf jeden Fall, aber das war halt dann zu dem Zeitpunkt auch schwierig bezüglich Beruf, weil da halt auch viele auf so sie warten halt einfach mal ab, wie sich die Situation weiterentwickelt und dann weiterentwickeln wird und dann wollten die halt irgendwie auch nicht groß Leute einstellen. Also es war schon ein bisschen schwierig und ich muss auch gerade echt überlegen, aber das war schon 2020. Jetzt passt. Hat schon gepasst.
Ja, aber aus meiner Wahrnehmung erinnere ich noch, dass wir nach deiner ersten Langdistanz, also nach dem Ironman Barcelona, da haben wir zusammen telefoniert, weil du dann ja einfach den Schritt auf die Langdistanz gemacht hast und dann auf jeden Fall final auch festgestellt hast, aha, mit mir und meinem Körper ist zu rechnen. Ich habe offensichtlich einen sehr guten Dieselmotor mir hier angeeignet, den man ja braucht für so eine Langdistanz. Und zwischen 2019 und aus meiner Sicht dem Erfolgsjahr jetzt im Zeitverlauf sind ja auch nochmal eine Saison, also eben die 20er-Saison, die wir gerade besprochen hatten mit seinen Obstacles. Mhm. Korrigier mich, aber der größte Erfolg ist natürlich immer ein Gesamtsieg. Und ich höre mich noch dich sagen, also ich möchte schon gerne mal einen Ironman gewinnen.
Ja, das war immer ein Traum von mir tatsächlich. Also ja, das kann ich bestätigen. Und das ist natürlich mit dem Sieg in Hamburg schon in Erfüllung gegangen. Zumal da ja auch davor eigentlich das Rennen in Finnland geplant war. Also eigentlich ja Frankfurt, aber dann wurde auf einmal das Frauenrennen nach Finnland verschoben. Und ich bin in der Rennwoche vor Ort krank geworden. Und ich habe mich nie als Backup für andere Rennen angemeldet, so zur Sicherheit, falls irgendwas ist. Und damals habe ich es gemacht irgendwie. Also ich habe mich da als Backup-Rennen für Hamburg angemeldet, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ich bin in der Rennwoche krank geworden, sodass ich da halt nicht starten konnte und war da wirklich auch sehr deprimiert, weil es so die erste Möglichkeit gewesen wäre, endlich wieder ins Renngeschehen einzugreifen und bei der Langdistanz am Start zu sein. Und dann wurde es mir halt in dem Fall durch gesundheitliche Gründe verwehrt. Und ja, da war es dann wirklich so, dass ich danach so in mir diesen Willen gespürt habe, dass ich das unbedingt machen will und gesagt habe, okay, wenn das mein Körper mitmacht. Ich meine, Hamburg war dann 2 Wochen nach diesem Rennen. Und es war dann auch nicht so sicher, ob ich bis dahin dann wieder fit bin. Und auch die Bedingungen dafür, also waren jetzt alles andere als optimal. Ich meine, ich hatte vor Finnland natürlich getapert. Dann in der Zeit dazwischen, in 2 Wochen, kann man dann auch nicht mehr viel machen, außer vielleicht einigermaßen aktiviert bleiben. Also das Rennen an sich in Hamburg war schon echt zäh, was die Leistung anbelangt. Also ich habe da richtig kämpfen müssen und richtig tief gehen müssen. Aber ich glaube, in dem Fall war es wirklich so, dass ich mental so stark war und ich das so unbedingt wollte, dass es dazu kam im Endeffekt.
Ja, ich erinnere mich daran. Das war jetzt auch nicht Happy Peppy Sunshine Race, sage ich mal. Hamburg.
Da hat es ja geregnet, ja.
Ja, genau. Und letztes Jahr waren wir in Hamburg beim Zuschauen zu zweit. Da war das Rennen dann deutlich angenehmer. Also nicht nur, weil man
das zugeschossen hat. Bis auf diesen Schauer mal zwischendurch. Bis auf den Schauer, aber ich glaube, es war eher eine angenehme Abkühlung. Bei uns war ja damals so, ich glaube, Durchschnittstemperatur 11 Grad oder 10 damals mit Regen. Also ja,
Ja, Laura, aber du bist halt schon immer auch jemand gewesen, der halt extremere Bedingungen kann. Ne? Also, okay, jetzt habe ich noch eine fünfte Story. Weil ich habe eine Zeit lang in Davos gewohnt und Laura hat mich da mal besucht. Und es war im Frühjahr. Da lag noch Schnee. Also da lag noch richtig der Schnee, den man wollte und brauchte. Und damals war der Michi noch dabei.
Genau.
Und wir haben dann erst Skitour gemacht. Also Skitour ist nicht ganz richtig. Wir haben eine Pistentour gemacht und zwar das Weißflohjoch hoch. Wer weiß, wo das ist, weiß auch, dass das nicht so ganz ohne ist. Also es ist auch an relativen Stellen relativ steil. Und danach mussten die Triathleten natürlich noch auslaufen im kniehohen Schnee um den Davoser See. Das war, also ich weiß auch nicht, was einen da geritten hat, aber solche Sachen würde ich jetzt auch nicht mehr so unbedingt machen. Aber da waren wir halt jugendlich und vollgeladen und wollte das halt einfach unbedingt. Und dann sind wir da zu dritt durch diesen Schnee da gestapft, was eigentlich nichts anderes war als eine Wackelpartie und für jedes Sprunggelenk eine Gefahr. Aber wir haben es gemacht.
Aber wir haben auch noch eine ordentliche Skitour gemacht.
Haben wir?
Ja.
Ah, genau, auf der anderen Seite, ne? Im Jakobshorn da waren wir auch noch. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Also wir hatten immer richtig gute Trainingsabwechslung und immer eine Menge Spaß. Und viele Stories, wie ihr wisst. wie ihr hört. Aber trotzdem, also der Alm in Barcelona, das hat mir schon sehr imponiert damals, weil ich erinnere mich auch da noch an die Frage, ja, wie war es jetzt? Ja, also eigentlich war das so wie immer. Es war eigentlich jetzt nicht so viel anders als auf der Mitteldistanz. Das hast du mir da als erstes so zurückgemeldet. Und dann, liebe Laura, der erste Ironman ist ja bekanntlich, ich sage jetzt nicht einfach, aber wenn der mal gemacht ist, ist ein Meilenstein gebrochen. So habe ich das bei dir auch empfunden. Jeder weitere Ironman wird dann schwieriger. Was kannst du dazu sagen? Weil du bist dann ja erst einmal in Hamburg gestartet, hast den gewonnen, wo natürlich die Messlatte enorm ist und bist dann darauf Dritte beim Ironman Florida geworden.
Ja, also ich meine, Hamburg war dann meine zweite Langdistanz, das dann gleich gewinnen zu können, das war natürlich bombastisch und dann dachte ich mir so, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich irgendwie allen beweisen können, dass es keine Eintagsfliege war und dass mit mir zu rechnen ist und so weiter. Hatte dann auch gehofft, dass es halt eventuell mit Sponsoren und so in die richtige Richtung geht, weil eben schon mein Traum auch mal war, eben das ohne nebenbei arbeiten zu müssen, alles so betreiben zu können, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es für mich teilweise schon echt extrem belastend war, einfach weil die Regeneration gefehlt hat. Ich bin auch oft krank geworden, also bei mir war grundsätzlich nie das Problem, dass ich Verletzungen hatte, sondern eher, dass ich mit einfach Viruserkrankungen oder so zu kämpfen hatte, mit Erkältungen und so weiter. Und das habe ich einfach schon gemerkt, dass da mit der Arbeit nebenbei der Load einfach zu hoch war. Und ja, in Florida war es dann so, dass es wirklich das stärkst besetzte Feld in dem Jahr eigentlich war. Und ich hatte nie gerechnet damit, dass ich da aufs Podium komme. Aber das hat halt einfach irgendwie da alles super geklappt und es war auch richtig kalt da, das weiß ich auch noch. Aber ich bin da halt super durchgekommen und ja, war dann Dritte und es war ja dann so, dass ich mich in Hamburg schon für Hawaii qualifiziert hatte, weil es wurde dann aber später ja St. George und dann in Florida, da habe ich mich auch super drüber geärgert, dass es auf einmal St. George wurde, weil da hatte ich ja wirklich gar keine Lust drauf.
Ja, ich weiß. Stimmt.
Dann in Florida, das habe ich dann ja gleich wieder die Quali geholt, dann damals für Hawaii und dann hatte ich mich theoretisch dann, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, fürs Jahr drauf für zwei WMs qualifiziert. Das war dann St. George und Hawaii in einem Jahr. Das war schon auch ein Special Year auf jeden Fall 2022 mit diesen beiden WMs. Ja. Und da war es dann auch krass, wirklich so, nach diesem Podium da in Florida, dass dann wirklich so der Fall war, wie ich es eigentlich schon nach Hamburg erhofft hatte, dass dann bezüglich Sponsoren wirklich was ging. Ja.
Ja, also man muss dann erst bei drei Ironmans Top 10 mindestens gestartet sein und platziert worden sein, damit irgendjemand mal hinschaut. Und irgendwie
im Endeffekt war es ja Platz 2, 1 und 3.
Ja, gut. Optimaler kann man ja eigentlich nicht sein Debüt beginnen auf der Langdistanz. Aber nochmal, das ist jetzt aus naher Vergangenheit 2021, 2022 mit einem Start 2016 mit einer Profilizenz, die du dann 10 Jahre lang gehabt hast.
Ja, nicht ganz.
Im Endeffekt dann 24, 8, genau. Wie würdest du die Situation allgemein in der Szene aus Sicht einer erfahrenen, pensionierten Langdistanz-Athletin beschreiben? Weil die Szene wandelt sich, die Athletinnen werden jünger. Würdest du dich da jetzt immer noch sehen? Und was sind die Unterschiede zu damals?
Ja, also wie der Tobi Hermannsdörfer immer sagt, rüstige Rentnerin bin ich jetzt. Also, ja, da hat sich schon einiges auf jeden Fall getan und hat sich einiges gewandelt. Ich meine, im Endeffekt kam dann noch dieses T100 dazu, nochmal eine weitere Distanz. Das Niveau ist natürlich auch nochmal weiter gestiegen. Das Feld und die Leistungsdichte ist deutlich höher, natürlich. Und man merkt halt, dass alles noch immer professioneller wird. Also vor allen Dingen auch die Profis, die schon ganz oben sind, die optimieren halt immer noch mehr und noch mehr und können da halt nochmal einige Prozente rausholen. Umso schwerer wird es natürlich für die, die von unten nachkommen wollen, vielleicht nicht all die Möglichkeiten haben, sich da wirklich zu etablieren. Also das sehe ich schon auf jeden Fall. Und ja, für mich gibt es schon auch so ein paar Dinge, da muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass ich da mittlerweile raus bin und das nicht mehr mitmachen muss. Ich habe noch so den Anfang von dem Ganzen erlebt, aber zum Beispiel, sag mal, das Thema Hitzeadaption, das war für mich wirklich das Schlimmste überhaupt. Also sich so einen Maleranzug da anzuziehen und in seinem eigenen Schweiß zu baden, dabei fast zu kollabieren. Also ja. Das ist für mich wirklich sehr grenzwertig. Also da bin ich froh, das habe ich auch schon öfters gesagt, dass ich das Spiel nicht mehr mitspielen muss.
Ja, das ist so, wie du es beschreibst, irgendwie verständlich. Ich habe das tatsächlich nie gemacht. Ist ja mit der Hitze versus Höhentraining jetzt auch nicht irgendwas super Neues, aber es wurde halt neu gehypt. Also man hat das vor einigen Jahren schon auch gemacht mit dem Hitzetraining. Ja.
Ja, und mit der Höhe ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Ich war gerne in der Höhe unterwegs. Ich war super gerne in Livigno. Ich liebe den Ort. Aber das ist natürlich schon mit sehr hohen Kosten auch verbunden und mit sehr viel Aufwand. Natürlich bei dem Höhentrainingslager, das macht halt wirklich erst Sinn, so richtig, wenn man es halt 3 Wochen lang macht und dann am besten auch noch in Ketten. Und dann muss man sich halt schon überlegen, wo baut man das so im Jahr ein. Die Dichte an Wettkämpfen, die man so absolviert, nimmt natürlich auch immer mehr zu. Es werden immer mehr Rennen gemacht. Es gibt nicht mehr hier, die Saison beginnt im Mai und hört im August auf oder im September, sondern es geht halt einfach irgendwie mehr oder weniger das ganze Jahr lang durch. Und das sind schon alles so Entwicklungen. Ich glaube, wenn man da nicht für sich einen sehr guten Plan hat, dann kann man da auch schnell ausbrennen.
Also bist du froh, dass du jetzt nur in Anführungszeichen eine normale Urlaubsplanung machen kannst oder musst und nicht eigentlich schon dein ganzes Jahr durchgetaktet ist?
Ja, also ich meine, Triathlon grundsätzlich ist ein 24-7-Job. Ich bin froh, dass es bei mir jetzt auch wieder Wochenenden gibt, dass ich jetzt, ich mache immer noch sehr, sehr gern Sport und auch noch immer sehr viel Sport.
Ja, das denke ich.
Könnte vielleicht auch noch ein bisschen weniger sein, aber das wird sich eh früher oder später so ergeben, dass es nicht mehr so viel, dass ich einfach nicht mehr so viel machen kann wahrscheinlich. Jetzt gerade geht es noch, deswegen nutze ich es auch aus, aber ich genieße es halt auch einfach, ja, das zu machen, worauf ich Lust habe. Klar überlege ich mir auch immer noch, ob das jetzt so sinnvoll ist, was ich da betreibe oder mache. Aber wenn es halt dann auch wirklich mal schlechtes Wetter ist und ich halt keine Lust habe, dann ist es auch okay, wenn ich es halt dann einfach lasse und mir was dann halt auch oft einfach durchziehen von Dingen, auf die man halt vielleicht nicht unbedingt Lust hatte.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich weiß, dass du das immer gemacht hast und das hat natürlich auch was mit dem Profi-Dasein zu tun. Das ist ein Commitment, das ist dein Job, der meines Erachtens mehr ist als nur ein Job. Wenn du jetzt auf der Couch sitzen bleibst, weil du es kannst, hast du denn das Gefühl, du bist freundlicher zu dir als jetzt bei 8 Grad und Regen 3 bis 4 Stunden Radfahren gehen zu müssen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss nur noch vielleicht ein bisschen besser drin werden, freundlich zu mir zu sein. Auch zu sagen, ja, es ist in Ordnung. Also es klappt mittlerweile schon ganz gut, aber auch nicht immer unbedingt.
Okay, hast du deine Karriere 2024 hast du niedergelegt und auch offiziell beendet. Mhm. Also du bist nach Challenge Rot gestartet, du bist 2024 Achte in Rot geworden. Und Rot war vor dem Norseman, ist das richtig? Ja, das war vor dem Norseman, oder?
Ja, also ich bin in die Saison mit Südafrika gestartet. Mhm. War für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich da komplett allein hingereist bin, ohne Support. Aber ja, war eine spannende neue Erfahrung im Endeffekt und das Rennen lief auch echt gut. War auch sehr knapp vorne im Endeffekt. Ich glaube, da war ich Dritte. Ja, Dritte war ich, genau. Aber da waren wirklich nur, ich glaube, 1 Minute oder 2 oder so auf Platz 1. Also das war wirklich eng. Dann genau war das nächste Rennen dann Rot, dann eben noch der Norseman und dann noch die WM in Nizza. Das hatte ich mir so ein bisschen offen gehalten. Mhm. Also ich hatte mich da in Südafrika qualifiziert, war aber auch auf das Rennen nicht so wirklich scharf, muss ich sagen, weil ich fahre zwar sehr, sehr gerne bergig Rad, aber ich weiß auch eigentlich, dass mir das nicht so sonderlich gut liegt. Ich habe es immer auf meine Körperkonstitution geschoben. Ich bin halt einfach groß und demnach halt einfach schwerer als ja, die ein oder andere Konkurrentin da im Feld. Aber ich habe es mir dann so ein bisschen offen gehalten und ja, mein Trainer hat dann damals zu mir gesagt, dass es doch eigentlich ein ganz cooler Abschluss wäre und da würde ich nochmal alles sehen und treffen und ob ich nicht glaube, wenn ich es nicht mache, dass ich dann daheim sitze und mir denke, oh Mann, hätte ich es doch gemacht und es dann vielleicht auch im Nachgang irgendwann bereue. Und ich hatte es so ein bisschen eher als Abschluss gesehen. Klar wollte ich nochmal gute Performance da abliefern. Ich war auch nochmal davor in der Höhe, bin dann aber leider kurz vor Ende des Aufenthalts dort krank geworden. Also jetzt nicht so richtig, aber ich war halt einfach erkältet. Und ich sag's ehrlich, wenn es nicht mein letztes Rennen gewesen wäre in meiner Karriere, dann wäre ich wahrscheinlich nicht gestartet, weil es schon auch einfach ein bisschen riskant war, weil ich einfach nicht zu 100% gesund war. Aber ja, das habe ich dann im Endeffekt in Kauf genommen. Und ich habe es auch nie bereut, dass ich es gemacht habe. Also es war ein einmaliges Erlebnis nochmal. Es waren so viele Leute dort vor Ort auch, die ich kannte und ich habe so oft meinen Namen gehört und es war auch sehr emotional und auch mein Trainer ist dann an diesem Tag, der hat mich überrascht, ist aus Finnland extra dahin geflogen, um an der Strecke zu sein. Also das war schon echt cool.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983 Frankfurt Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden. Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning, oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter extremen Bedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Wow, mir geht gerade durch den Kopf, was man eben dann auch alles abwägt, oder? Fahre ich dahin? Organisiere ich mir eine Reise? Hole ich mir ein Hotel? Kann ich das bezahlen? Eigentlich will ich nicht. Ist es vielleicht zu riskant? Bin ich da alleine? Habe ich da genug Support? Liegt mir die Strecke? Also Fragen plus X, you name it.
Ja.
Zeigt so ein bisschen auch, wie viel da dazugehört. Ich meine, ich erlebe das auch im Zusammenhang mit Wettkampfplanung mit meinen Athleten. Ist es so ein bisschen so Typsache, wie viel Gedanken man sich da im Vorwege macht. Aber als Profi mit der Intention und letztendlich dem Ziel, Geld zu verdienen, wie viel macht es aus neben der Trainingsleistung, neben der sportlichen Leistung, die du abliefern musst? Was würdest du sagen?
Boah, das in Prozent irgendwie zu sagen, ist sehr schwierig, aber es ist schon ein enormer Aufwand. Also nicht nur die Planung, was irgendwie jetzt Wettkämpfe und Trainingslager oder so anbelangt, aber halt auch das ganze andere drumherum. Ich meine, jeder weiß, Social Media ist heutzutage ein absolutes Muss im Endeffekt. Dann die Zusammenarbeit mit den Sponsoren, da Projekte zu planen. Ja, also das ist einfach nochmal sehr, sehr viel on top. Da nicht zu vergessen, die ganzen Dinge mit Steuern und was man halt sonst so als Selbstständiger zu erledigen hat. Also da fällt schon einiges an.
Ja, da also langweilig ist einem da nicht, respektive nie.
Ja.
Was bleibt für dich heute? Jetzt hast du dann noch den Norseman gemacht. Vielleicht magst du mal ganz kurz die Geschichte dazu erzählen, weil die ist nicht 2024, also es war keine Einmalfliege, oder? Der Norseman.
Nee. Ja, das war damals wirklich noch so zu Beginn meiner Triathlon-Reise, dass mein damaliger Trainer, eben der Andi, von dem wir vorher gesprochen hatten, da zwei solche extremen Triathlons in Angriff genommen hat, eben den Norseman und den Keltman, um da Gelder zu sammeln und die zu spenden.
Mhm.
Und ja, der Norseman und auch der Keltman sind einfach spezielle Rennen in dem Sinne, dass man das nicht alleine bestreiten kann, sondern man braucht dafür Supporter, weil es keine offiziellen Verpflegungsstellen gibt. Und ja, man hat wie eine Art Begleitfahrzeug, das mitfährt und dementsprechend eben halt Verpflegung reicht oder auch, wenn die Witterungen sehr wechselhaft sind, es ist da teilweise natürlich sehr kalt, eben auch Klamotten mit dabei habt, also das Supporter-Team, um dann Klamotten eben auch zu reichen. Und ja, der Andi, der hatte halt damals meinen damaligen Freund und mich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ihn da zu supporten. Wir sind dann mit einem Mercedes Vito, also mit so einem Camper mit Aufstelldach, sind wir dann von Würzburg aus losgefahren, mit der Fähre rüber nach Norwegen. Und ja, wir haben da auch so ein bisschen auch einen Urlaub draus gemacht im Endeffekt. Haben dann eben diesen Triathlon gemeinsam bestritten. Der Andi war da auch richtig gut, der ist der Elfter geworden damals. Und wir sind dann am gleichen nächsten Tag sind wir dann irgendwie die Berge weitergefahren und haben da irgendwie eine 3-Tages-Tour weiter gemacht. Also der war nicht so müde davon. Ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Und das Rennen damals für mich, das war, ich hatte davor noch gar keine Berührungspunkte, wirklich so mit Langdistanz-Triathlon. Und das war für mich so das Rennen, das hat für mich so ein bisschen ja, das Feuer entfacht und diese Faszination für diese lange Distanz. Und ich habe immer schon damals gesagt, das weiß ich noch ganz genau, dass ich irgendwann das Rennen auch mal machen will. Und ja, 2024, als dann für mich so immer klarer wurde, dass ich halt nach dem Jahr aufhören möchte, dachte ich mir, dass das eigentlich der perfekte Zeitpunkt für mich ist, das Rennen zu bestreiten, so als Abschluss. Und ich wollte es eigentlich auch als letztes Rennen bestreiten, deswegen auch die Überlegung mit Nizza. Ich wollte es eigentlich so als mein Abschiedsrennen im Endeffekt sehen. Ja, und war ein einmaliges Erlebnis auf jeden Fall. Mich hat der Tobi begleitet und mein Freund der Tom. Und ja, war auf jeden Fall eine Aktion und ein Abenteuer, was mir immer in Erinnerung bleiben wird und ja, mir viel bedeutet hat auf jeden Fall. Und das natürlich zu gewinnen, muss man auch dazu sagen. Hätte ich das vor 12 Jahren, hätte mir jemand vor 12 Jahren gesagt, ja, in 12 Jahren startest du beim Norseman und du gewinnst dann da, hätte ich gesagt, ja, ganz genau, träum weiter, also ja. Spinnst wohl so. Und das war schon echt cool, das dann halt auch zu gewinnen.
Ja, mega. Ich erinnere mich daran, das war sehr emotional. Das hat, mit Nizza hat sich das ein bisschen vermischt. Also der Zieleinlauf in Nizza, den habe ich natürlich auch verfolgt. Auch Ironman Florida fand ich zum Beispiel auch ziemlich emotional von deiner Seite, ehrlich gesagt. Das ist in dem Rennen über die Ferne auf jeden Fall auch rübergekommen. Norseman habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber das war für mich absolut klar, dass du da mehr als ein Herzensprojekt drin hast und dass du das dann am Ende so für dich erfüllen konntest, ist natürlich Wahnsinn. Das ist ja auch kein 0815-Triathlon, auf der Straße, also ist irgendwo schon auf der Straße, aber durch die Bedingungen natürlich, ja, vorgelebt für Triathleten, die auch noch ein bisschen was mehr und anderes wollen.
Ja.
Frei nach deinem Motto, love it, change it or leave it, bin ich auch sehr lange, sehr gut mitgefahren. Wie viel bedeutet dir das jetzt noch?
Ja, immer noch sehr viel. Also das ist, wie gesagt, nicht nur so ein Spruch, den man im Sport sich irgendwie überlegen kann oder darüber nachdenken kann, sondern finde ich auch in jeder Lebenssituation. Also, dass man sich immer mal wieder hinterfragt, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Mag ich das, was ich gerade tue? Wenn nein, kann ich es irgendwie ändern? Und ja, wenn man halt merkt, irgendwie man kommt nicht weiter und man kann es irgendwie vielleicht auch nicht ändern, dass man es dann vielleicht auch irgendwann mal loslässt, um irgendwie ja in anderen Dingen eine Erfüllung zu finden im Endeffekt. Mhm. Also man kann das, finde ich, auf sehr viele Dinge im Alltag auch ausleben und im Privatleben.
Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Aber du scheinst jetzt, also von Anfang an, wo wir darüber gesprochen haben, warst du eigentlich immer sehr cool mit der Entscheidung, ich höre jetzt auf. Also ist jetzt meine Berufung gewesen für die Zeit in meinem Leben und ich kann das jetzt verlassen. Also
ja, es war nicht nur so, dass es 2024 für mich das Thema aufkam, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt nach dem Jahr, sondern ich habe schon, ich würde mal sagen, 1-2 Jahre davor auch immer mal wieder Phasen gehabt, in denen ich gemerkt habe, dass es einfach schwierig oder immer schwieriger für mich wird und ich auch teilweise nicht mehr zu 100% bereit war, auf Dinge zu verzichten, die für mich vielleicht früher gar keinen Verzicht dargestellt haben. Also das waren für mich so die Anfangsdinge, warum ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe, aufzuhören. Und ja, wenn man halt irgendwann an dem Punkt ist, dass man da irgendwie nicht mehr 100% geben möchte, dann ist es auch an der Zeit zu sagen, okay, jetzt ist Schluss damit. Und ich bin stolz auf mich, dass ich für mich den, jetzt würde ich auch im Nachgang sagen, wirklich perfekten Zeitpunkt getroffen habe. Ich habe nochmal ein super Jahr gehabt, 2024, über das ich echt happy bin. Und ich glaube, einen besseren Zeitpunkt hätte ich nicht finden können, um damit abzuschließen. Und klar, also anfangs ist es schon schwierig, auch irgendwie so das Trainingspensum zu reduzieren, dann auf einmal auch in einem normalen Shop zu arbeiten, in dem Zeiten vorgegeben werden, wann man da zu sein hat, weil man aufhören kann und so weiter. Auf einmal saß ich viel, stand aber auch sehr viel. Also es war alles anstrengend und ich musste mir erstmal dran gewöhnen. Auch so viel Menschenkontakt ständig, jeden Tag. Das war auch eine Herausforderung. Also im Triathlon ist man ja auch schon viel mit sich allein beschäftigt im Endeffekt. Aber ich würde sagen, und die Resonanz habe ich auch so von meinem Umfeld, dass ich den Umstieg ins normale Leben sehr gut gemeistert habe. Und es gibt eigentlich jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass ich danach trauere. Also klar, im Winter muss ich schon zugeben, denke ich mir manchmal, oh, es war schon schön, irgendwie früher immer mal wieder ein paar Wochen den Winter zu entfliehen und jetzt dann halt von November irgendwie bis März irgendwie im Braun zu sitzen im Endeffekt. Das macht schon was mit der Laune auf jeden Fall. Das vermisse ich schon. Und auch den Lifestyle an sich, mit dir zum Beispiel unterwegs zu sein und einfach so in den Tag hineinzuleben, zu trainieren gemeinsam, sind schon Dinge, ja, das war eine super coole Zeit, das werde ich nie vergessen und ich bin super dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte, aber ja, irgendwann ist halt auch mal Zeit für Neues im Endeffekt und es gibt neue, schöne Projekte, Herausforderungen, die mich auch erfüllen und darüber bin ich auch sehr dankbar.
Ja, jetzt hast du mir die Frage schon beantwortet, was bleibt. Du hast es super schön zusammengefasst und ich finde auch, das wirkte sehr stimmig. Also für mich als jemand, der dir mehr oder weniger nahe stand in diesen ganzen Jahren, wirkte das einfach sehr nach Laura. So, weil rein vom Alter her oder jetzt perspektivlich, denke ich, lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es hätte jetzt auch noch weitergehen können, weil du hast es letztendlich selbst bestimmt aufzuhören. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Privileg. Ja. Dass du deinen Körper nicht runtergewirtschaftet hast, dass du aus meiner Sicht kaum verletzt warst, es sei denn, man war mal unachtsam oder so, du hast keine großen, gröberen, auch orthopädischen Verletzungen oder organischen Verletzungen, wie wir das auch hin und wieder aus der Szene mal hören. Also das ist ja wirklich sehr, 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 sehr rund. Der erste Teil von deinem Leben ist doch sehr, sehr rund.
Ja, und wie man ja auch immer so schön sagt, ich meine, Profisport macht auch schon irgendwie einsam, in Anführungsstrichen, weil du hast halt deinen Trainingsplan und den wirst du ja auch irgendwie auch, ja, wirst du auch durchziehen, aber ist dann halt auch schwierig, sich zu verabreden, mit gemeinsam mit anderen zu trainieren, es sei denn, die passen sich halt dir an, aber das wirst du ja irgendwie auf Dauer, gibt es dir ja auch kein gutes Gefühl, wenn du immer das Gefühl hast, alle richten sich nach dir im Endeffekt. Und das ist auch schon ein Punkt, ich meine, ich habe immer noch extrem viel Spaß am Sport und es zeigt auch mein Umfeld, dass sie das richtig cool finden, dass ich noch so viel oder auch gern Sport mache und mittlerweile ist es dann aber halt auch einfach so, dass ich halt fast, oder was heißt wenig, eigentlich alleine mache, sondern eigentlich immer mich mit irgendwie Leuten auch verabrede, halt frage, was macht ihr so und kann ich mitmachen, also es ist halt jetzt einfach mehr Socializing geworden, der Sport, nicht mehr so leistungsorientiert.
Ja, klar. Hast du das Gefühl, du hast abtrainiert oder dein Körper hat auch jetzt damit seinen guten Weg gefunden?
Abtrainiert, also ich glaube, ich trainiere schon noch in der Woche so, boah, je nachdem, zwischen 10 und 20 Stunden.
Okay, nein, also Laura Zimmermann hat nicht abtrainiert.
Genau, würde ich sagen, abtrainiert jetzt nicht unbedingt, aber ich habe schon gemerkt, dass sich mein Körper verändert hat. Also ich meine, es ist ja auch normal, schon ein paar Kilochen zugenommen einfach, aber ich glaube, es lag auch eher daran, dass ich jetzt dann nach der Karriere tatsächlich mal eine Verletzung hatte, ein Fersensporn, also die Plantarfaszie war entzündet. Ich kann jetzt mittlerweile wieder seit ein paar Wochen laufen, aber also ich hatte wirklich ein halbes Jahr oder so Laufpause im Endeffekt. Und dann merkt man dann schon, wenn man halt auch dann mehr Rad fährt oder vielleicht auch mehr Krafttraining macht, dass der Körper sich auch anders einfach strukturiert. Und ja, auch dadurch, dass ich vielleicht jetzt, ich meine, früher habe ich so viel sehr lange Einheiten trainiert, also auch auf dem Rad oder so, und jetzt sind halt für mich lange Ausfahrten, 3 Stunden. So. Und ich bin halt eher so mal 2 Stunden bei normalen Ausfahrten oder 1,5 Stunden auch mal unterwegs.
Ja. Ja, das ist richtig schön zu hören. Du hast mir die Frage schon ein bisschen beantwortet mit dem, was bleibt und was dich ausmacht. Ich denke, das ist schon ganz gut rübergekommen. Auch die Entwicklungen auf der Langdistanz hast du uns aus deiner Sicht ein bisschen beschrieben. Was machst du heute? Wie lebt sich's ohne sportliches Zielprojekt? Was sind weitere Dinge in deinem Leben, die Herausforderungen sind?
Was schon auch ein Punkt war, das merkt man dann aber auch erst, wenn es irgendwie wegfällt, ist, dass ich mir wohl, also ich dachte immer, ich habe es nicht gemacht, aber ich habe mir anscheinend doch mehr Druck gemacht, als ich selbst immer dachte. Also dass denn der Druck so weg ist, das merkt man erst, wenn man damit abgeschlossen hat mit dem Kapitel, dass das schon auch eine große Last teilweise sein konnte. Und ja, man sich halt dann einen Kopf gemacht hat, wenn man mal krank war und ja, die Laune im Keller war und so weiter. Also das war alles immer nicht so einfach, muss ich sagen. Und da bin ich jetzt auch ganz froh, dass, wenn ich jetzt auch krank bin, dann auch einfach mal krank sein kann und dann mit umgehen kann im Endeffekt. Das sind so Dinge. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Herausforderungen, die stelle ich mir jetzt halt eher beruflich. Ich mache noch den Master of Science in Kieferorthopädie aktuell. Habe ich mir wieder ein Studium aufgehatzt. Das geht jetzt noch bis Oktober 27. Musste ich noch eine Masterarbeit schreiben.
Oh yes.
Genau. Ist berufsbegleitend, aber ich muss da halt auch immer mal wieder hin und das ist in der Nähe von Wien, also auch nicht der nächste Weg. Das sind Herausforderungen oder ja, meine Doktorarbeit habe ich jetzt mal endlich abgeschlossen. Ich war jetzt gerade nur noch auf den Termin für die Verteidigung. Das sollte aber jetzt Ende April, Anfang Mai stattfinden. Dann ist dieses Kapitel auch abgehakt. Ja, das sind halt jetzt so die neuen Herausforderungen im Endeffekt.
Ja, ich bin mir sicher, es kommen neue Projekte, wie bei uns allen auch dazu. Ich bin nach wie vor sehr beeindruckt von dem, was, wie du dann letztendlich dran geblieben bist, weil ich habe so ein bisschen immer mal zwischendurch auch noch was anderes gemacht. Aber was man bei dir, finde ich, ganz so raus hat, ist, dass du einfach ein Sportlerherz hast. Und dass das wahrscheinlich auch nicht mehr weggeht und dass es auch ganz gut so ist.
Ja, ich liebe es halt einfach, gesund zu leben, mich auch gesund ausgewogen zu ernähren, fit zu sein, dieses Gefühl, irgendwie auch was geschafft zu haben, auch dieses körperlich mal erschöpft sein. Auch die Gefühle, die das hervorruft, wenn man sich bewegt, auch irgendwie Sport zu nutzen, um abzuschalten,
ja,
und Dinge zu verarbeiten. Ja, für mich ist einfach Sport sehr wichtig im Leben.
Und offensichtlich macht Sport im Körper ja immer das Gleiche. Also wenn man viel abverlangt von seinem Körper, will er natürlich auch was zurückhaben. Und jetzt verlangst du auch was von ihm ab, aber in dem anders. Und er reagiert dann wahrscheinlich auch anders zurück. Und die Glücksgefühle und das Positive für den Alltag und für den Lifestyle, so wie du das erwähnt hast, ist immer noch gleich. Und das ist eigentlich mega, dass man sowas über sein Leben von seinem Körper nehmen kann, finde ich.
Ja, ja.
Und dass man das nie verliert. Und dass es okay ist, dass du jetzt vielleicht, also angenommen, du würdest dann Ironman starten, jetzt so aus der kalten Hose im Sommer, einfach so. Du würdest ihn finishen und das wahrscheinlich auch noch mit Bravour, aber einfach ohne Druck und mit besserem Gefühl.
Ja, ja, so kann man es zusammenfassen.
Hast du denn eigentlich immer noch 5 Räder irgendwie im Keller beziehungsweise im Nachbarzimmer? Was hast du eigentlich, ja, was macht man eigentlich mit dem ganzen Material, was man so anhäuft?
Also vieles habe ich tatsächlich verkauft. Aber ich habe immer noch mein Zeitfahrrad, mein Rennrad, mein Gravelbike und mein Mountainbike.
Das sind 4.
Ja, und noch ein zweites Rennrad von früher. Also eigentlich 5. Und ein Stadtfahrrad habe ich auch noch, also 6. Aber ja, mittlerweile bin ich auch irgendwie mehr Offroad unterwegs oder auch lieber Offroad unterwegs. Da nerven mich die Autofahrer nicht so.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja, ich bin ja auch in den Genuss gekommen, dass ich eins von deinen Fahrrädern, das ist mal so vom Laster gefallen, sag ich immer. Das habe ich mir mal bei dir in Würzburg abgeholt. Das ist ja phänomenal. Das ist jetzt bei mir in Gebrauch.
Ich weiß.
Ja, das stimmt es nicht. Und neulich habe ich mir nach 5 Jahren habe ich mal geschafft, mir einen passenden Helm dazu zu besorgen. Und da heute die Sonne scheint, beziehungsweise diese Woche in Bayern, habe ich das Ziel, das auch nochmal auszufahren, dass das arme Ding nochmal Sonne sieht.
Ja, ich hoff, du kriegst es hin mit deinen ganzen zusätzlichen Aktivitäten.
Ja, ich auch. Okay, Laura, ich glaube, wir haben die Zuhörer gut unterhalten. Wir haben ganz tolle Einblicke in deine Karriere bekommen. Absolut respektabel immer noch, ziehe ich von dir den Hut. Ich glaube, wir können das schon mal droppen. Vielleicht gibt es in Zukunft noch gemeinsame Projekte mit uns im Raum Würzburg und anderen sportlich Begeisterten. Mal gucken, ob wir das bei unserem Freizeitstress neben unseren Jobs dann noch organisiert bekommen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen.
Ich mich auch.
In person. Und der angesprochene, vorbildliche Lebenstriathlet Andi schreibt mir jedes Jahr eine Rundmail mit der Frage, auf welchen Berg wir denn dieses Jahr gemeinsam steigen wollen, im Herbst. Und auch das verrate ich jetzt. Ich habe eine Idee für diesen Herbst, für eine Bergtour.
Okay, ich hoffe, du bist dann dieses Mal auch wirklich dabei.
Ja, weil die letzten 15 Jahre, Leute, habe ich eigentlich immer gekniffen.
Ja.
Aber dieses Jahr kriege ich das hin, weil es ja auch mein Vorschlag. Und zwar findet es in der Steiermark statt. Wir nehmen euch da gerne mit.
Das ist ja sehr nah, aber gut, ich bin gespannt.
Ja, es ist an der Grenze zum Salzburger Land, also es ist nicht übermäßig weit, aber es ist nicht in Tirol.
Ja,
okay. Vielleicht nehmt ihr ja die Herausforderung an, weil alleine will ich nicht gehen.
Bin gespannt.
Ich auch. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights und diese tolle Karriere und den Schritt, den du auch für den weiblichen Triathlonsport gemacht hast und die Vorbildfunktion, die du immer übernommen hast und die ganzen lustigen Trainingsstunden mit dir, das bleibt für immer. Das ist sehr cool gewesen.
Vielen Dank für all die Lorbeeren und ja, kann ich nur zurückgeben. War und ist, wir haben noch bestimmt weitere Projekte, immer eine coole Zeit mit dir.
Sehr gut, freut mich. Vielen Dank. Bis ganz bald, Laura. Eine gute Woche.
Tschüss, dir auch.
Ein gutes Training. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.